Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Es gibt einen Aufsatz von Busoni, Alle Kinos Werdegang. Den hat er 1921 in Rom geschrieben. Und er schildert dann, also er hat mit dem Textbuch angefangen im Frühjahr 1914, noch vor dem Krieg. Und hat die Fassung des Textes im Oktober abgeschlossen, als, wie er formulierte, das Gemetzel schon ausgebrochen war. Und er hat dann auch substanzielle Änderungen vorgenommen, hat die Barbaren eingesetzt anstatt der Türken, die da vorher drin waren, also mehr auf der Märchenebene. Es sind nicht wirkliche Türken, sondern die Märchentürken, wie bei Mozart so ähnlich. Und hat dann, glaube ich, auch die entsprechenden Anspielungen da endgültig formuliert. Als Anregung soll nach seiner eigenen Darstellung gewirkt haben, sondern wir haben zwei Erlebnisse auf einer Italien-Tournee, die er vor allem als Pianist unternommen hat. Und er hat dort in Bologna wohl die Vorstellung eines Virtuosen der Commedia dell'arte besucht. Der hat tatsächlich ein Stück hauptsächlich, also mit der Hauptfigur Alecchino gespielt. Es war ja bei der Commedia dell'arte üblich, dass man dann eine andere Maske genommen hat und dann eine andere Figur war. Es war wohl auch ein Solo-Auftritt, weil der so in der Commedia dell'arte drin war, dass er wohl keine anderen neben sich haben konnte, die das nicht so durchdrungen hatten wie er selbst. Das hätte eben sozusagen einen inhaltlichen Impuls gegeben. Der musikalische Impuls sei gekommen davon, dass er die Inszenierung einer frühen Oper, die Reisetasche oder Gelegenheit macht den Dieb, so hat er es übersetzt, also L'occasione fa il ladro heißt bei Rossini. Also das ist eine kleine komische Oper des 20-jährigen Rossini, die hat er als Puppentheater gesehen. Und da zündet es natürlich sofort, denn Arlecchin ist ja auch eine ganz, ganz, ganz klassische Puppentheaterfigur. Und er hat ja auch genau das gemacht, dass er diesen Arlecchin in dieser Doppelrolle wie im Puppentheater gelassen hat. Also einerseits Mitakteur, also dessen ist, was auch im Theater gespielt wird, auf der anderen Seite also aus der Handlung dann immer wieder raustritt und sich an das Publikum wendet und die belehrt oder mit denen, was heute beim Puppentheater vor Kindern die üblichen Running Gags immer sind. Ne? Und so ist der Arlecchin ja auch angelegt, ist ja auch mit Ausnahme einem La La Lera, was er mal kurz hinter der Bühne singt, ist es eine Sprechrolle, was er sonst in der Oper, sagen wir, es wird immer gesagt, es gab sonst in der Oper nicht. Das ist so nicht richtig. Es gibt natürlich, was derzeit auch so wieder ein bisschen ausgegraben wird, diese Ansätze zu Opernkonzeption aus dem Melodram heraus, bei Benda zum Beispiel. Und die Medea von Benda ist ja zurzeit wieder ziemlich in der Diskussion. Da gibt es auch Sprechrollen. Also das ist nicht so völlig aus der Tradition gefallen. Aber wenn das heute zum Beispiel auch nur als die Besonderheit also die Besonderheit, die aus der gesamten Operntradition rausfalle, bezeichnet wird, dann zeigt sich auch, da gab es schon mal einen Ansatz für so einen Traditionsstrang, der damals auch nicht weiterverfolgt wurde.
Aber das Besondere ist sicherlich, es ist die Hauptrolle und es ist die einzige Sprechrolle. Es gibt nur bei einer Person, der Alecchinos Frau, auch nochmal eine Sprechsituation. Aber ansonsten singen ja alle anderen.
Ja,
das ist jetzt die Frage, die musikalische Umsetzung. Busoni ist auch bekannt dafür, dass er immer sehr geschlossene und sehr durchdachte, meistens symphonische oder traditionell musikalische Formen auch für seine Opernszenen benutzt hat. Er hat einerseits gesagt, Oper muss wie die ganz uralte Form Nummern haben, also sie muss, um auch Kontraste zu liefern, um die Rollen, die Figuren jeweils darzustellen, um die Entwicklung klar zu machen, eben aus einzelnen Nummern bestehen, aber sie muss auch eine übergeordnete, quasi sinfonische, eine musikalische Form haben, die dann auch die Teile miteinander verbindet. Also was macht er hier bei diesem Arlecchino, wenn wir denken, es ist ein ganz einfaches Kasperle-Theater, um es mal so zu sagen.
Naja, in das Einfache kann man halt möglichst viel reinpacken. Ne? Das ist schon so ein Kasperle-Theater, da können Sie die ganze Welt verhandeln. Also das wusste natürlich Busoni auch, aber was er macht, eigentlich ist es, wenn man von seinem Schüler Kurt Weill ausgeht, so eine gewisse Art des gestischen Komponierens. Er sagt ja, die Oper besteht aus drei Komponenten, die sinnvoll miteinander verbunden werden müssen. Das ist das Wort, also die Dichtung, das Libretto. Das ist die Handlung, also das, was so dann abläuft, zum Teil mit Worten, zum Teil ohne Worte. Und es gibt die Musik. Und er sagt, alle drei zusammen sozusagen auf den Höhepunkt hinzuführen, das wird nicht gehen. Das kann niemand nachverfolgen. Deshalb sein Rezept, wenn das Wort das Dominierende ist und das verstanden werden muss, was jemand sagt, ne, dann sollen Handlung und Musik zurücktreten. Also eine Inszenierung wählen, die dann dem Wort die entsprechende Gültigkeit, das entsprechende Gewicht gibt. Wenn die Handlung das Wichtigste ist, dann sollen Wort und Musik zurücktreten. Also zurücktreten heißt ja nicht unbedingt, dass sie völlig verschwinden. Kann so sein, muss aber nicht, ne? Und es sagt, die Musik hat dann eben diese vier Komponenten, in denen sie wirksam wird. Dort, wo sie sozusagen in die Handlung eingreift, als Lied, als Tanz, als Marsch zum Beispiel. Der Marsch wird ja gerade bei alle Kinos sehr, sehr vielfältig ausgekostet. Und eben dann, wenn es ans Übernatürliche geht oder wenn eben die anderen Dinge sozusagen ihre zentrale Aussagekraft verloren haben, muss die Musik auch ihren Platz haben und natürlich auch ihre entsprechende eigene Form finden, die Teil der Gesamtform ist. Da war er ja auch wirklich sehr strikt, da haben Sie recht.
Jetzt sprechen wir über Ferruccio Busoni und das an seinem 100. Todestag. Und er ist wenige 100 Meter, würde ich mal sagen, oder vielleicht ein Kilometer hier vom Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz beerdigt worden in Berlin-Schöneberg. Ferruccio Busoni ist auch 100 Jahre nach seinem Tod einerseits irgendwie bekannt, aber nicht wirklich präsent im Musikleben und vor allem nicht mit seinen musikdramatischen Werken, würde ich mal sagen. Wir haben das Klavierkonzert, also dieses utopische Konzert für Klavier, Männerchor und Orchester, gerade vor einigen Wochen mit dem Deutschen Symphonieorchester hier im Programm gehabt und es wird auch regelmäßig hier und da gespielt. Aber man muss natürlich immer erstmal einen Pianisten finden, der das beherrscht und dann auch ein Ensemble finden, das sich damit mit dieser Musik, die über 70 Minuten dauert. Nun erleben wir an diesem Abend Ferruccio Busoni mit zwei Opern, wirklich also auch Opern, die aber wiederum kleine Opern sind, die zwei Kurzopern sind, die man in einem Opernhaus an einem Abend spielen kann. Und er hat das ja sich auch so vorgestellt, aber leider hat sich das im Repertoire nicht wirklich verwurzelt, dieses Duo aus erstens dem Arlecchino und zweitens der Turandot, ja genau diese Turandot, die wir von einem anderen Herrn, der im selben Jahr gestorben ist, wie Ferruccio Busoni, nämlich Giacomo Puccini, viel mehr kennen. Wir werden beide Opern hören in einer besonderen Produktion, aber Habakuk Traber, erst einmal Ferruccio Busoni, wer ist das überhaupt? Er ist so ein Künstler, ein Mensch gewesen, der so vielfältig gewirkt hat. Und ich habe immer den Eindruck, auch wenn ich diese Musik höre, wenn ich diese beiden Opern höre, er konnte eigentlich alles. Er hat alles durchdrungen. Er konnte es nicht nur spielen auf dem Klavier, ein hervorragender Pianist und ein Wunderkind ja auch war, sondern er konnte auch alle kompositorischen Techniken, alle Stilistiken und hat sich wahrscheinlich dadurch, dass er alles immer hineingenommen hat in seine Kunst, also sehr bewusst natürlich, nicht zufällig, sondern ihm alles technisch möglich war, dann einen anderen Weg beschritten als zum Beispiel Puccini, der sich, wenn man dann später, wenn wir diese Turandot vielleicht auch kurz vergleichen, der sich auf eine Form von Musiktheater sehr kapriziert hat. Bei Busoni erleben wir immer ganz viel auf einmal und das ist natürlich zuerst nicht so einfach sozusagen, obwohl wir diese beiden Opern schon als solche bezeichnen können, die man gut hören kann, die man gut verstehen kann. Aber wer ist dieser Busoni eigentlich?
Naja, vielleicht würde auf ihn der Ausdruck des Künstlermenschen, den, glaube ich, Erich Mühsam gern gebraucht hat, zutreffen. Also es ist einer, dessen ganze Menschlichkeit eben mit der Kunst so verbunden ist, dass Kunst und Existenz so ganz ineinander fließen. Er war ja nicht nur in allen Musikstilen bewandert, also einfach als glänzender Pianist, ne? Bach-Interpret, Liszt-Interpret und natürlich auch Interpret eigener Werke. Er war auch unglaublich belesen. Er musste ja 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, in Anführungszeichen, musste er ja Berlin verlassen, wo er seine Stelle an der Akademie hatte, weil er italienischer Staatsbürger war. Und er ist dann schließlich nach Zürich gegangen und hat dort irgendwann nach einem Jahr oder so mal einen Brief geschrieben, was er sehr vermisse, ist seine große Bibliothek. Also wahrscheinlich nicht nur, um Band für Band so durchzulesen, sondern um sich, wenn er sich mit einer Frage befasst, auch mal da und dort zu diesem entsprechenden Komplex orientieren zu können. Und das schlägt sich ja auch darin nieder, dass er in der sprachlichen Gestaltung, auch in seinen Briefen, aber auch in den Libretti zu Turandot und zu Alecchino, ja, wirklich auf hohem und höchstem Niveau sich befindet. Ich könnte keinen entsprechenden nennen, bei dem dann Kreativität und Reflexion so ineinander verschränkt sind. Selbst Schönberg nicht, ne? Also der da von seinem Auftreten her ja viel ambitionierter war als Busoni. Aber dieses einander durchdringen und so diese ja fast klassizistische Zurücknahme zur Objektivität, was er mal formuliert. Also die Musik, die er sich vorstellt, ist eine, die objektiviert und die nicht in der Subjektivität badet. Vielleicht ist es genau das ungeheuer viele, was manchmal auch in relativ kleinen Einheiten zur Geltung kommt, aber da eben hineinwirkt. Vielleicht ist es das, was einem da so ungewohnt vorkommt. Und dann, ich meine, dass man zwei Kurzopern von jeweils einer beziehungsweise einer Viertelstunden Länge zusammentut, ist ja nicht so ungewöhnlich, ne? Also ist mit Cavalleria Rusticana und Baiazzo über Jahrzehnte gang und gäbe gewesen. Und in anderen Konstellationen wird das auch gemacht. Also daran kann es nicht liegen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass er tatsächlich Formen bedient hat, die sich, sagen wir mal so, gegenüber der Gravitation dessen, was Mahler als schlechte Routine bezeichnet hat, nicht durchsetzen konnten. Das ist einfach die Linie der Opernkonzeption, ging in die eine Richtung. Und das andere Musiktheater, was ein Schüler Weil dann gemacht hat, ging in eine andere Richtung. Es gab da manchmal diese Querverbindungen, so wie bei Mahagoni mit dem Songspiel und der Opernfassung. Aber im Grunde waren es verschiedene Wege, die gegangen sind. Busoni steht meines Erachtens an der Stelle, bevor sich diese Wege trennen. Deshalb für ihn war Oper ja auch nicht nur etwas, was zum Beispiel gegenüber dem Drama abgeschottet ist. Er sagt zwar ja, das, was das Drama bearbeiten kann, kann die Oper eigentlich nicht bearbeiten und sie sollte es auch nicht tun. Also er war ein Gegner der Literaturopern. Aber es ist natürlich so, dass das Theatralische in die Musik nicht nur dann reinwirkt, wenn die Musik für die Bühne gemacht worden ist, sondern, sagt sie auch in der Scherzi von Beethoven und so weiter, selbst in Sinfonien ist ungeheuer viel Theatralisches. Man kann das eine in das andere mutieren. Ja, vielleicht liegt es daran. Ich finde es auch musikalisch nicht so schwierig. Ich glaube, auch zur Realisation ist es nicht so immens schwer für ein Orchester. Also die heutigen Orchester spielen, bewältigen wesentlich schwierigere Partituren. Das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und ich meine, es sagt Ihnen jeder, von den Semiprofis bis zu den ganz international großen Profis, man verdient sein Geld halt mit Blockbustern und dazu gehört Busoni nicht.
Der Alecchino ist entstanden oder es ist zu verstehen auch als Bekenntnis in gewisser Weise zu einer kriegskritischen oder pazifistischen Haltung. Busoni ist wie einige Künstler auch ins Exil gegangen, hat auch gehen müssen, aber nicht in das Land seiner Staatsbürgerschaft, was ja auch Krieg geführt hat, sondern in die Schweiz, die auch damals schon neutral war und hat sich da mit vielen anderen Künstlern getroffen, eben auch zum Beispiel mit Ivan Goll, dem Librettisten der Orpheus-Kantate von Busonis Schüler Kurt Weil, die wir gestern im Konzert gehört haben. Wo kommt das jetzt zum Ausdruck? Sie haben gerade schon gesagt, es gibt sehr viel Marschmusik. Ist der Arlecchino ein Zyniker, der Welt auch einen Spiegel vorhält, wie man sich möglichst immer im Eigennutz aus der Affäre zieht und wie man erschickt den Schneidermeister, dem er die Frau ausspannt, in den Krieg, der aber gar nicht in der Form stattfindet, weil es nur eine Erfindung war sozusagen. Aber wir gehen ja davon aus, es gibt schon die reale andere Welt, die böse und schlecht ist. Und Arlecchino beherrscht sozusagen alle Mittel, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen.
Ja, aber es ist eben Spiel. Es ist eben Spiel. Und das ist das, was Busoni auch immer wieder betont. Es ist ganz interessant, was er als Reaktion auf die ersten Aufführungen in Berlin damals, 1921 war das, also nach dem Ersten Weltkrieg, was er da in einer kurzen Notiz in den Blättern der Staatsoper geschrieben hat. Vorgeworfen wird mir in Alecchino, dass er höhnisch und unmenschlich sei. Indessen ist diese Schöpfung aus dem ganz gegensätzlichen Drang hervor entstanden, aus dem Mitleid mit den Menschen, die es sich einander schwerer machen, als es sein sollte und könnte, durch Egoismus, durch eingefleischte Vorurteile, durch die dem Gefühl entgegengehaltene Form. Deswegen kommt man im Alle-Kino, und diese Absicht ist erreicht, nur zu einem schmerzhaften Lachen. Selbst die harmloseste Figur, der Ritter, ist zum Teil mit Bitterkeit ironisiert. Natürlich ist der Alecchino, er ist ein Filou, er ist zum Teil auch ein Clown. Er ist in Bezug auf seine Frau ist er rücksichtslos. Den Matteo, den Schneider, der ein großer Fan von Dante ist, und wenn er nicht gerade die Nadel führt, dann liest er in der Divina Commedia. Ne? Also dem spannt er die Frau aus und verhöhnt ihn quasi auch noch. Das ist aber auch wieder, es ist doppelbödig. Vielleicht hilft zum Verständnis da auch weiter, dass Busoni mit seiner Frau ja 3 Jahre bevor er den Alecchino geschrieben hat, eine Spanienreise gemacht hat, die nichts mit Auftritten zu tun hat, sondern einfach mit seiner Faszination für Cervantes. Und das ist natürlich eine ausgesprochene Don Quixoterie, die sich da abspielt. Ne? Auch der Mensch, der in seinen geistigen hohen Flügen irgendwo ist, wo er eigentlich keine Bodenberührung mehr hat, ne? Das ist in dieser Auseinandersetzung mit dem Matteo schon drin. Ne? Auch natürlich so diese menschliche Art, ich probier's mal, ich leg's mal an und dann aber bis zum bitteren Ende. Ne? Also er tut dann so, als ob die Barbaren vor der Tür stünden oder vor den Toren stünden, bringt dem Matteo, also dem Schneider, sogar eine Konskription, dass er jetzt als Rekrut eingezogen werde und so alles, was da so möglich ist. Ne? Aber so insgesamt hat die Figur einen durchgehenden Charakter? Ich weiß es nicht. Es werden ja bestimmte Sachen vorgestellt. Also erst der Schalk am Anfang, also wo dem Matteo die Frau ausspannt. Aber ist er eben nicht nur der Schalk, weil er sozusagen Ehebruch begeht. Als nachher Alecchino im Krieg, da wird ja Krieg mehr oder weniger gespielt. Ne? Und in einer Art gespielt, die, oh, manchmal schaut das mich da schon, ne? Also einfach weil das so lustig ist. Ne? Es gibt ja auch Puppenspiele, die sind lustig, aber die greifen irgendwas in einem an, was die Tragödie so schnell niemals schaffen würde. Das Dritte ist, er ist dann der Ehemann, also der seine Frau betrügt, aber als er seine Frau dann erwischt, wie sie sich auch gerne mal anders orientieren würde, da ist er dann wirklich ja, fast grausam, richtig, richtig zynisch. Und am Schluss ist er der Sieger, Alecchino der Sieger. Und das ist natürlich eine Pose, die ein Harlekin gar nicht ausfüllt. Also was soll die Kategorie des Sieges bei einem Harlekin? Das kann ja nur ein gespielter oder ein komisch herbeigeführter Sieg sein. Also da ist die Ironie schon mit drin. Deshalb ist es so eine gebrochene Figur eigentlich. Ist gar kein Charakter in dem Sinne, wie man sich einen menschlichen Charakter vorstellt, sondern ist ein Theatercharakter.
Ja, er ist auf jeden Fall auch der Latin Lover in gewisser Weise. Ne?
Also ja,
er,
ja, ja, klar.
Und diese Ziele hat er ja erreicht. Er hat seinen Nebenbuhler um seine eigene Frau umgebracht und schreit selber Mord. Und andererseits hat er die Frau rumgekriegt von diesem Dante Schneider, ja, ja, der in einer Traumwelt lebt sozusagen. Und das ist ja auch das, es gibt italienische Passagen hier in diesem Stück, was eigentlich rein deutsch und auch auf wunderbar literarischem Deutsch verfasst ist. Ist das nur der Dante, der, ja, wenn der Schneidermeister Dante rezitiert, dann singt er natürlich das Original.
Er ist da gerade bis zum 5. Gesang vorgekommen. Ja. Es ist ja eigentlich viel vorweggenommen, zum Beispiel, also wenn der Dottore und der Abate so nebeneinander erst mal ins Weinhaus gehen und dann völlig betrunken rauskommen und sagen, der Wein war schlecht. Irgendwie, das ist, es hat so ein bisschen was von Don Camillo und Peppone, was später geschrieben war, soweit ich weiß. Und auch von der Volksbelustigung, wenn dann die Würdenträger über die Bühne tolkern und so. Das ist auch das, dass man so diese verschiedenen Ebenen, darüber schreibt ja Busoni auch, dass die Oper eben die Kunstform ist, die diese verschiedenen Ebenen auch in der Musik zusammenbringen kann. Und das hat man ja auch mal so eine Marschmusik, relativ ordinäre. Es gibt dann, wenn Mozart erwähnt wird, die Oper Mozart, dann erklingt ja etwas, was zumindest nach Mozart klingt. Ich weiß nicht, ob es ein wörtliches Zitat ist. Es gibt nachher ein Zitat aus Don Giovanni, aber das ist so stark verlangsamt, dass es auch schon wieder wie eine Ironisierung wirkt. Ne? Also das ist ja auch verwirklicht. Und im Grunde auch etwas, was sehr viel später eigentlich erst in der Reaktion auf die Moderne so richtig wieder rauskam. Es ist zumindest in Ansätzen ein polystilistisches Werk. Polystilistisch deshalb, weil es in unterschiedlichen Charakterisierungsebenen auch verschiedene Stile zuordnen. Mozart ist eben Mozart, und wenn er am Anfang den Marsch, dann kann er direkt unmittelbar als einen zitierten Militärmarsch oder so spielen lassen. Er kann ihn aber auch etwas brechen durch die Art der Instrumentierung, wie er das tut. Ne? Aber das ist so etwas, dass man so dann, und das hat er ja auch ausdrücklich geschrieben, die Oper sei die Kunstform, die alles das, was an Experimenten bisher geleistet worden sei, zusammenbringen könne. Und zwar auch rein in der Musik. Es ist diese merkwürdige Auffassung, dass es reine Musik sei und trotzdem eben Oper, wo gesungen wird, wo Text, wo Handlung dabei ist, trotzdem wird es auf die Musik dann nochmal zugeführt. Und dieser Vorgang, der ist schon von der Theorie her, glaube ich, nicht so einfach zu begreifen. Und dann auch in der Art, wie er es realisiert, und er hat es realisiert, stellt er natürlich auch vor Rätsel. Also der Alecchino ist vom Äußeren her leicht nachzuvollziehen, aber er ist nicht so einfach zu verstehen. Das ist es vielleicht.